bin der Thorsten Frieden. Kurzer Hintergrund, ich bin Administrator in Rüsselsheim, kümmere mich da um Server und die DMZ und so die ganzen Programme, die nach außen präsentiert werden.
Ich glaube ja.
Ja, zur Not geht es auch an der Wart, ja, ist okay. Das, was ich hier präsentiere, es wäre höchstens Hintergrund für meine alltägliche Arbeit. Das Galera-Cluster, was ich dort präsentiere, das ist eigentlich aus einer Not entstanden. Ich bin Mitglied in einem Fastnachtsverein in Mainz. Ja, ist so. Und wir hatten zur Corona-Zeit eine närrische Weinprobe. Und da musste man sich zu anmelden. Und wir haben damals nicht gedacht, dass das also so eine Nachfrage hat. Und das erste Mal habe ich das erlebt. Wir hatten auf der Webseite so ein Anmeldeformular. Und das war wirklich innerhalb kürzester Zeit war der Server lahmgelegt. Und da haben wir halt überlegt, wie können wir das machen, dass wir da das Ganze ein bisschen abfangen. Zu AWS wollten wir nicht gehen. Das war ja auch nur temporär. Deswegen haben wir uns dann entschieden, die Webseite, vor allen Dingen dann das Cluster einmal auf einem Strato-Webserver zu deployen, auf 1&1. Und die Uni Mainz hat uns auch noch damals einen Server zur Verfügung gestellt. Jetzt für hier habe ich einfach mal hier drei LXC-Container auf Proxmox deployed, wo ich das Ganze dann deployen möchte, wenn das dann so funktioniert. Ein hochverfügbares Datenbankcluster, da geht es ja darum, dass die Last von Anfragen von mehreren Datenbankservern übernommen werden kann und auch eine gewisse Ausfallsicherheit vorherrscht. Mehrere Nodes arbeiten gleichzeitig. Es sollte kein Single Point of Failure geben bei der Datenbank, bei drei Nodes darf ein Datenbankserver ausfallen und das Ganze funktioniert immer noch. Das ist so ein bisschen der Hintergrund von einem Cluster. Die Replikation funktioniert, also das kann man gleich machen. Fangen erstmal mit dem Aufbau an. Wichtig ist beim Aufbau, beim Hochziehen des Clusters, ein Cluster am Anfang, also ein Node, hier der Chemnitz 1, der muss das erste Mal den Hut aufhaben, aber wirklich nur das erste Mal. Der muss mit dem Befehl Bootstrap beim Hochfahren, ist der sozusagen der Chef. Die anderen zwei kommen dann dazu und die fangen dann an, sich untereinander zu replizieren. Wenn das Cluster oben ist, dann sind sie alle gleichberechtigt. Das hat den Vorteil bei dem Galera-Cluster, dass die Transaktion zwar lokal ausgeführt wird, und es funktioniert unter den Nodes, wird sozusagen geguckt, ist das in Ordnung, gibt es diesen Datensatz schon. Und wenn alle Nodes zustimmen, also wir legen eine Adresse an und dann wird auf allen drei Nodes geguckt, gibt es sie nicht schon oder gibt es da irgendeinen Konflikt. Und wenn alle drei Nodes zustimmen, dann wird das Ganze angelegt. Dadurch sollten, im Normalfall ist es auch so, alle Nodes den gleichen Datenstand besitzen. Also es sind drei Datenbanken auf den Hosts und die sollten dann nach einem Commit, auch wenn das nur eine Anwendung gewesen ist, alle den gleichen Datenstand haben. Es sollte keine Verzögerung zwischen den Nodes geben, keine veralteten Daten auf den einzelnen Servern. Wenn das Netzwerk einigermaßen funktioniert, ist das eigentlich auch gegeben. Also da habe ich tatsächlich bei dem Galera-Cluster noch nie Probleme gehabt, dass es da Großprobleme gab. Wenn halt das Netzwerk ganz langsam ist, fällt mal einer aus, dann kann es zu einem Splitbrain kommen, aber das habe ich ganz selten erlebt. Da ist es nochmal, wie das zeigt, also ein Node erzeugt ein Write-Set, also zum Beispiel eine Adresse kommt rein von einer Anwendung, guckt, ob das geht. Die anderen zwei Noten müssen zustimmen und erst dann schreiben alle, wenn alle drei Knoten gesagt haben, das funktioniert und dieser Datensatz ist okay, erst dann wird geschrieben. Wie habe ich das gemacht? Da die Webserver ja, ich sag mal, nur temporär uns zur Verfügung gestellt haben, war für mich die Sache, wie kann man das so machen, dass man es auch replizieren kann. Da habe ich dann gedacht, wir machen das in Docker-Containern. Um das am Anfang zu vereinfachen, habe ich den Docker-Container im Network Remote-Host laufen lassen. Also das heißt, ich habe kein eigenes Docker-Netzwerk aufgebaut, sondern habe wirklich den Docker-Container direkt in den Port 337 hier gesetzt, weil der Port 336, was der normale Port ist von MariaDB, schon besetzt war. Das funktioniert aber einwandfrei. Ich kann das auf so einem Noten, auf so einem Knoten auch ohne Probleme auf einen anderen Port hosten. Ich muss es halt nur der Anwendung sagen, dass die halt dann nicht auf 3.306 zugreift, sondern auf 3.307. Warum Docker für ein Galera-Cluster? Ich habe das genommen, damit es reproduzierbar ist. Und ja, wir keine Installation durchführen müssen, um es wieder möglichst, ja, ich sag mal, zügig auch runterschmeißen zu können. Weil es läuft, lief 2 Wochen. Und das geht halt mit Containern, finde ich, besser, als wenn ich MariaDB installiere direkt, wo irgendwie doch immer Reste noch auf den Servern übrig bleiben. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das mit Docker zu machen. Die Installation habe ich dann über Docker Compose gemacht, das zeige ich dann gleich. Und ich bin damit bisher sehr, sehr gut gefahren. Ich mache das eigentlich nur noch mit Docker. Wie ich schon gesagt habe, das Cluster muss einmal initial auf einem Node gestartet werden mit einem Befehl Cluster New, das ist der sogenannte Bootstrap. Der erstellt dann das Cluster und die anderen kommen dann dazu. Also so hat dann meine Docker Compose-Datei ausgesehen. Also ich nehme das Image MariaDB. Ich kann nur empfehlen, den Containernamen wirklich sprechend zu machen, weil man sonst durcheinander kommt später. Das SQL-Passwort habe ich hier natürlich ganz furchtbar sicher gemacht, mein sicheres Passwort genommen. Ich kann euch nur empfehlen, das zeige ich später noch, wenn ihr wirklich das auf einen Webserver macht, der draußen steht, dann nehmt bitte Docker Secrets, dass das hier nicht drinne steht, also nicht klar im Klartext drinne steht, sondern wirklich auch verschlüsselt. Das geht über Docker Secrets eigentlich sehr, sehr gut. Oder was ihr auch machen könnt, wenn ihr das über Docker Compose macht, also ihr habt die ganzen die Maria-Datenbanken gestartet, ihr könnt das Docker Compose-File auch runterschmeißen, dann habt ihr das gar nicht mehr da stehen. Ich mache es über Docker Secrets und kann halt das Docker Compose-File da lassen, weil es auch den Vorteil bringt, wenn ich später warte, kann ich zum Beispiel über Docker Compose Down auch mal einen Knoten runterfahren. Wichtig ist, das ist so mir aufgefallen, da gehe ich nochmal zurück, die Galera CENV, das ist, da werden so gewisse, müsste ich eigentlich hier drin haben, ja. Also in der Galera CENV, da steht dann zum Beispiel drin, wie die Replikation sein soll und wo das liegt. Das sollte theoretisch auch ohne einen CNF-File gehen, aber bei mir ging das nicht. Also das kann ich euch einfach empfehlen. Ihr kennt das ja sicherlich, bei MariaDB gibt es dieses CNF-File, wo ihr dann reinschreibt, welche IP-Bereiche dürfen zugreifen, welche Replikation benutzt ihr. Ich bin nicht dahinter gekommen, warum ich diese Sachen nicht hier in dem Compose-File schreiben konnte. Sobald ich ein eigenes CNF-File angelegt habe, ging das ohne Probleme. Deswegen, da ist mein Tipp, wenn ihr basteln wollt, macht das mit einem CNF-File auf dem Knoten. So, die anderen, also hier komme ich noch hin. Hier ist jetzt das Compose-File für den ersten Knoten. Hier steht, das WSREP-Cluster-Address hat nichts, weil der erste Knoten fährt das ja hoch. Das heißt, für ihn gibt es noch kein Cluster, weil er das Cluster bildet. Das heißt, er fährt hoch und hat noch keinen. Wichtig ist, er ist der Erste in dem Cluster und hat dann hier die IP 192.168.0.9.1. Das muss hochgefahren werden, bevor die anderen hochgefahren werden. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr alle drei auf einmal hochfahrt, knallt's. Das geht nicht. Also das Cluster muss einmal durch diesen einen Node initialisiert werden. Und da ist ganz wichtig, das WrapAsp New Cluster, das muss beim ersten Hochfahren dort drinnen stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst geht's auch nicht. So. Die anderen zwei Knoten, die ich habe, da sieht das Docker Compose File dann so aus. Hier in dem WrapAsp Cluster Address stehen dann die Adressen die IP-Adressen, man kann es auch über DNS machen, ist gar kein Problem, der anderen Nodes drin. Und das sind dann die Adressen für das Cluster. Und die schließen sich diesem Cluster an. Also sie schließen sich nur an. Und was ich hier noch mitgebe, ist natürlich der Port, wenn ich einen anderen Port benutzen will. Was dann aber ganz wichtig ist, sobald der Cluster steht, müsst ihr das Docker-Compose-File des Clusters 1 austauschen und das muss dann genauso aussehen wie das. Weil wenn ihr zum Beispiel wegen Wartungsarbeiten einen Cluster mal runterfahren wollt, was sehr wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel mal irgendwas patchen wollt oder ähnliches, und ihr fahrt diesen dann wieder hoch und er hat das File drinne, Wrap Cluster New, wie hier drinne steht, knallt. Also das ist ganz wichtig, einmal hochfahren und dann könnt ihr das zum Beispiel umbenennen in, was weiß ich, Bootstrap, Docker Compose oder irgend sowas. Und dann eins hinlegen, das aussieht wie die anderen mit dem Namen. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Stolperstein, den kann ich euch nur mitgeben, weil ich bin da mehr als einmal drüber gestolpert. So, das steht hier nochmal die Startreihenfolge, ganz wichtig. Der Bootstrap, also der diesen Befehl hat, der muss als erstes starten und die anderen können dann relativ zügig danach starten. Ich mache das so, wenn ich es auf dem Node machen will, gehe ich auf den Node und gehe in das Verzeichnis rein, wo der Docker Compose verliegt und starte das über Docker Compose ab. Also Docker ist so ein bisschen vertraut hier, oder? Gut. Dann kann ich über Docker PS gucken, läuft das? Und über den Befehl, über Docker Logs F Galera Node kann ich dann sehen, wer Mitglied ist. Dann, was wichtig ist, es müssen mindestens 3 Knoten sein, das ist ja so ein bisschen bekannt, damit einer ausfallen darf. Bei 5 dürfen 2 ausfallen. Das muss immer eine ungerade Mehrheit sein, größer 1. Also es müssen mindestens 3 sein, damit ein Knoten ausfallen darf. Bei 5 dürfen 2 ausfallen, bei 7 dürfen 3 ausfallen. Dann komme ich später drauf, wie ist dann der Zugriff? Das ist jetzt ein Cluster, das läuft mit 3 Knoten oder mit 5. Meistens wird es so eingesetzt, dass es einen sogenannten SQL-Proxy gibt. Das ist zum Beispiel dann auch irgendein Container oder irgendeine Software, die auf das zugreift. Das wird gesteuert, zum Beispiel über Round Robin, dass er mal auf den zugreift, auf den zugreift, auf den zugreift. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das nicht so gemacht. Ich habe auf einem Node, wo eine Datenbankinstanz läuft, habe ich direkt die Webanwendung installiert, die dann auf dieses Datenbank zugreift und habe dann sozusagen, später wird das, zeige ich das, in dem HA-Proxy wechselt. Das ist, je nachdem, für was man es einsetzen will, für einen Verein, glaube ich, die bessere und einfache Lösung. Man hat einen Knoten, da ist ein HA-Proxy drauf, der HA-Proxy ist extra, also da ist eine Anwendung drauf, da ist die Datenbank drauf, die kommunizieren miteinander, gleichen sich aber untereinander ab. So kann ich über ein HA-Proxy verschiedene Nodes aufrufen, wo diese Anwendung drauf läuft. Deswegen, warum macht man das? Um halt eine Ausfallsicherheit zu gewährleisten, um auch das Ganze hoch verfügbar zu haben. Ansonsten gibt es da wenig Gründe, das zu machen, weil es ziemlich viel Arbeit macht und ich sag mal auch das ein oder andere Stunde gekostet hat, bis das wirklich so funktioniert hat. Bei einem Splitbrain, was passiert da? Durch irgendeinen Fehler zum Beispiel, Netzwerk oder ein Server ist kaputt, sind sozusagen 2 Datenbestände entstanden. Auf dem einen fehlt dann vielleicht eine Adresse, auf dem anderen nicht. Das merken die dann miteinander, weil Commits nicht mehr richtig laufen, weil dann die IDs unterschiedlich sind. Und dann haben 2 noch denselben Datenbestand, der eine nicht mehr. Das gibt Chaos. Man kann versuchen, das zu lösen. Aber da ist mein Tipp, wenn ihr wirklich einen Splitbrain habt, holt euch ein Backup zurück, von dem ihr wisst, wo der Datenbestand noch gut ist. Spielt das ein und bootstrap das Cluster neu. Das ist die einfachste Methode. Es sollte nicht passieren. Deswegen ist es schon wichtig, dass das Netzwerk sicher läuft. Aber ich habe jetzt, seitdem ich damit rumhantiere, wirklich nur einmal ein Splitpane gehabt, dass das auseinandergelaufen ist. Ansonsten hat das einwandfrei funktioniert. Umgang mit Splitpane, wie hier steht, ich kann euch einfach nur empfehlen, spielen, ja?
Genau, da habe ich die Frage. Und zwar, du hast gesagt, für 3 Knoten darf einer ausfallen, bei 5 Knoten darf 2 ausfallen und man möchte das Splitbrain vermeiden. Ich kenne das sonst bei anderen Clustering-Geschichten so, dass man deshalb eigentlich auch vermeiden möchte, dass man 4, 6, 8 und so weiter hat, weil sonst bei
einem. Es muss ungerade sein, meinte ich ja.
Okay, dann habe ich das überhaupt.
Also, 3 darf einer ausfallen, 5 dürfen 2 ausfallen, bei 7. Bei sieben dürfen, glaube ich, sogar nur 2 ausfallen. Also muss ich gucken, also da, ja, also so viel Cluster habe ich noch, also so viel Not habe ich selber noch nicht gehabt. Also es muss immer tatsächlich, auch wenn was ausfällt, das ist ganz wichtig, aber der Hinweis ist gut. Ihr müsst es monitoren. Entweder über E-Mails, über irgendwelche Sachen. Sobald ihr merkt, dass einer ausgefallen ist, kümmert euch drum. Weil das Problem ist, so wie der Kollege gesagt hat, wenn wir 3 Stück haben, und einer fällt aus und es sind nur 2 und da passiert noch mal was, dann ist das Cluster auch wieder kaputt. Einer kann ausfallen, den könnt ihr, wenn das alles wieder repariert ist, hochfahren. Da müsst ihr euch drum kümmern. Also nicht sagen, ich habe jetzt hier, also das Cluster bedarf Arbeit. Wenn ihr sagt, ich habe ein Cluster, ist jetzt einer ausgefallen, funktioniert noch, das geht nicht lang gut. Also müsst ihr euch drum kümmern. Ihr habt ja ein Cluster, damit ihr eine Hochverfügbarkeit habt, also da müsst ihr euch drum kümmern. Also das ist meine Erfahrung. Wenn einer ausgefallen ist, meistens ist es ja so, dass es bewusst ist, ihr müsst einen Server updaten, fahrt den runter und in kürzester Zeit geht das wieder nach oben. Also, ist mein Tipp. Gerade deswegen, auch wenn ich nur einmal ein Splitpane erlebt habe, ich kann euch nur raten, aber das ist ja immer wieder so, macht Backups. Macht Backups. Nicht nur von der Datenbank, am besten auch von dem Server. So, dann ist das Ganze, komme ich jetzt drauf, wie ich das gemacht habe. Ich habe, als ich angefangen habe mit dem Cluster, war mir das sehr, sehr schnell zu viel, immer auf die einzelnen Nodes zu gehen und da die Befehle auszuführen. Deshalb habe ich das über Ansible gemacht. Ich habe mir relativ einfache Ansible Playbooks geschrieben, womit ich die Dateien verteile und starte. Und es hat auch den Vorteil, wenn ihr das mit Ansible macht, es ist immer dasselbe. Es geht immer nach dem Schema F und im Normalfall sollte nichts passieren. So, typische Fehlerquellen sind, dass ihr in einem Docker-File zum Beispiel eine falsche IP eingibt. Also wie ich das vorhin gezeigt habe, ihr habt das Docker-Compose-File und in einem, braucht ihr zum Beispiel beim Dreierknot, braucht ihr 3 IP-Adressen und ihr gebt bei einem aus Versehen eine falsche IP-Adresse rein. Nicht so gut, kann es direkt schon zum Fehler kommen oder sie verbinden sich nicht richtig. Also von daher würde ich da wirklich mehr als einmal drauf gucken, stimmen die ganzen IPs. Das ist jetzt so ein HA-Proxy, den ich genommen habe, um das nochmal zu sagen. Also ich habe die Anwendung, die Web-Anwendung so gemacht. Ich habe 3 Knoten und auf jedem Knoten läuft eine Webanwendung. Das war über Python Flask habe ich das gemacht. Die verbindet sich dann mit der Datenbank und der HA-Proxy ruft halt immer entweder die eine oder die andere auf. Ich habe das hier über Round-Robin gemacht. Eigentlich würde ich eher empfehlen, dass ihr das nach Verbindungsanzahl macht, also dass ihr das so einstellt. So ein HA-Proxy kann das gucken, dass er den Server nimmt, wo du zurzeit die wenigsten Verbindungen sind. Das könnt ihr dann auch mit dem Nginx machen, falls ihr mit HA-Proxy sagt, da will ich jetzt nicht nochmal was reinmachen, weil ihr vielleicht mit Nginx oder so recht vertraut seid. So, dann. Habe ich das hier erzählt? Dann würde ich sagen, dann starten wir mal das Cluster. Das ist jetzt. Finde ich sie nicht. Das ist sowieso falsch. Ja, mein Laptop, ja, das ist richtig. Mein Linux-Laptop, der ist kaputt gegangen, aber nicht, weil es Linux war, sondern weil die Hardware kaputt war. Und das ist mein Firmen-Laptop. Dann habe ich den jetzt genommen, bevor... So, das ist jetzt ein Skript, was ich geschrieben habe. Das startet zuerst, also ein Ansible-Skript, das startet jetzt zuerst den ersten Node. Es dauert ein bisschen, ich mache immer eine Minute Pause. Also könntet ihr jetzt zum Beispiel Fragen stellen in der Zeit, in der das hochfährt. Ja? Oder?
Eine Frage, wenn ihr die Server so verteilt oder du die Server so verteilst über verschiedene Rechenzentren, wie sieht es mit Latenzansprüchen aus, vor allem beim Quorum? Und zweitens, was für einen Impact hat das beim Schreiben in die Datenbank?
Also, das ist ein berechtigter Einwand, da das bei uns wirklich einfach eine Anmeldung war mit Adresse und zeigt, habe ich das einfach nicht erlebt. Bei Anwendungen, die komplexer sind, wird es sicherlich nicht so einfach funktionieren von der Latenz, dass einer bei Strato steht, einer bei 1&1 und einer an der Uni Mainz. Für diese Datenbank, die wir gehabt haben, wo eine Adresse mit Datum und ein paar Kommentaren geschrieben wird, habe ich es nicht erlebt, dass wir Probleme hatten. Aber bei jetzt wirklich komplexeren Anwendungen würde ich das gucken, dass das irgendwie vielleicht zumindest mal in zwei guten Rechenzentren läuft mit einer vernünftigen Latenz.
Okay, zweite Frage. Wenn ich ganz am Anfang hast du ja erklärt, dass die eingehenden SQLs ja auf alle verteilt wird und alle sagen, ja, läuft. Wie sieht's aus?
Es wird nicht gleich von Anfang an verteilt. Also es kommt eine Anfrage rein auf den einen. Der guckt erst, der vergibt ja eine ID, zum Beispiel für einen Datensatz. Also es kommt rein, der vergibt eine ID und die gucken, gibt es diesen Datensatz und die ID schon irgendwie? Und wenn dann von allen Knoten zurückkommt, das gibt's nicht, dann wird das Ding mehr oder weniger fast zeitgleich auf allen Knoten geschrieben.
Auf dieser Basis, wenn ich jetzt einen Knoten halt für ein Patch eine halbe Stunde runterfahre, wie sieht der die Daten nach, die derweil auf den anderen beiden
runtergekommen sind? Das funktioniert dann sozusagen über diesen Replikationsmodus, guckt er nach, wo ist der Datenbestand anders, weil er schließt sich ja dem Cluster wieder an. Also er weiß, er geht einem Cluster hinzu und gleicht sich wieder ab. Also da hatte ich bisher keine Probleme. Ich kann jetzt aber, also es war aber auch immer so, die waren mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde unten. Ich habe die gepatcht, waren unten, waren wieder hoch. Wenn das jetzt ein Tag ist oder zwei, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, da fehlt mir dann die Erfahrung zu sagen, ist das entsprechend so. Ja? Achso, man kann...
Ich kann es doch erstmal hochgeben. Meine Frage wäre jetzt kurz erst eins. Den SQL-Proxy hast du dann auch in
Docker? Nein, den SQL-Proxy habe ich nicht benutzt. Ich habe den HA-Proxy, der ist auch in Docker. SQL-Proxy wäre eine alternative Zugriffsmöglichkeit, wenn ich die Scalera-Cluster sozusagen als SQL-Instanz präsentieren will, aber die Last über 3-4 verschiedene Knoten oder 3-5 Knoten verteilen will, dann brauche ich einen Proxy. Also wenn ich zum Beispiel einer Anwendung nur einen Punkt geben will, also ich sag mal, also
Also du hast deine Lösung trotzdem über eine Proxy-Lösung. Hattest du schon Ideen oder Erfahrungen gemacht mit, dass du es per DNS verteilst?
Habe ich, das funktioniert auch.
Okay.
Also hier zum Beispiel, hier zum Beispiel in dem Galera siehst du ja, hier gehe, also da, das ist in dem Ansible, gehe ich ja über DNS. Und das funktioniert auch über DNS. Also habe ich die Erfahrung gemacht. Ich habe es jetzt hier für die dafür habe ich es einfach damit gemacht. Aber das funktioniert auch wirklich gut, wenn ihr eine saubere Verbindung habt, funktioniert das auch super mit über DNS. Also da gibt's, es gäbe keinen Grund, kein DNS zu benutzen. Was sogar sicherlich, wenn das längerfristig läuft, die bessere Lösung ist, weil IPs können sich mal ändern. Ja, ist okay. Nein, es ist wirklich Ansichtssache, aber es funktioniert auch mit DNS. Also habe ich auch schon getestet, hatte ich keine Probleme.
Wie ist das mit der Absicherung zwischen den Clustern? Ist die in der Konfiguration, die Sie jetzt hier vorgestellt haben, schon verschlüsselt oder ist sie nicht verschlüsselt?
Nein, das ist nicht verschlüsselt. Das müssen wir dann extra machen. Also den Zugriff später, das kann ich nur empfehlen, das über einen HTTP, zumindest mal über SSL abzusichern. Da komme ich nochmal drauf.
Ja, und die zweite Frage, was Sie jetzt meinten mit, wie Sie es gerade vorgestellt haben. Es wird, der erste Server vergibt die ID für den Datensatz und gleicht das dann mit den anderen ab. Mhm. Wenn ich jetzt aber quasi gleichzeitig in dieselbe Tabelle reinschreibe und das ein Auto-Increment hat, dann wird das ja ziemlich schnell schieflaufen.
Oder also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich benutze dafür den Modus, den das Galera-Cluster mitbringt. Wie die sich da absichern intern, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht erlebt und ich kann nur sagen, wir hatten damals viele Adresszugriffe. Also ich habe es nicht erlebt, dass es zum Konflikt kam.
Ja, bei mir, ich habe eine Frage und eine Ergänzung. Die Ergänzung ist, KeepAliveD, das Protokoll ist intern nicht verschlüsselt. Das muss nicht zwingend ein Problem sein, wenn man halt zum Beispiel kontrollieren kann, dass die entsprechenden Knoten miteinander selber über eine Verschlüsselung, eine Verbindung, wo du sonst nicht draufkommen kannst. Aber das muss man sich halt klar sein. Deshalb haben, glaube ich, im BSD-Umfeld wurde irgendwann CAP als Alternative gemacht. Und da gibt es bis heute in Linux nur eine User-Space-Implementierung, die, glaube ich, seit einigen Jahren nicht mehr gepflegt wird, die aber grundsätzlich das Gleiche leistet. Und so wie funktioniert sie halt. Die Geschichte mit dem Latenz, wegen der Geschichte mit HA-Proxy, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Architektur, wie du es gemacht hast, richtig verstanden habe. Habe ich das richtig verstanden? Weil ich kenne das so, dass man HA-Proxy sowohl als HTTP-Proxy benutzen kann, als auch um irgendwie TCP-Geschichten zu load-balancen. Hast du einfach die Web-Anwendung über den HA-Proxy laufen lassen?
Genau.
Und die redet dann je nachdem mit der Datenbank. Ja, wenn die Datenbank geclustert ist, ist der Datenbestand immer das gleiche. Okay, dann habe ich es richtig verstanden.
Genau. Danke. So. Also ich kann das mal hier so... Ups, das ist die falsche Anwendung. Das ist die Hundekamera. Also das ist zum Beispiel, hier auf dieser Adresse, auf der 80, läuft der HA-Proxy. Der verteilt dann an die entsprechenden Sachen. Und der ist jetzt hier auf der 176 angekommen. Das habe ich extra mal drunter gemacht, um das zu zeigen. Also das heißt, das ist die Web-Anwendung mit demselben Datenbestand. Jetzt kann ich hier auf die Teilnehmer gehen. Jetzt hat er zum Beispiel auf die 77 weitergeleitet. Und hier steht das, also und da sind jetzt die Teilnehmer drin. Und das heißt, ich habe auf diesem Cluster, weil es für mich einfacher ging, weil ich nicht noch über SQL-Proxy, weil das ist in meiner Freizeit für einen Verein passiert, nicht noch das Ganze machen wollte. Deswegen habe ich das so gemacht. Es ist über, also, ja. So, dann dauert es so. Wenn ich jetzt hier schreibe, was weiß ich, was haben wir jetzt? Ja, ich weiß. Entschuldigt, ich bin ein bisschen nervös, ja. So, und jetzt bin ich wieder auf, also ich habe jetzt auf dem 77er die Anmeldung gemacht, das steuere ich nicht, das macht der HA-Proxy. Und hier ist jetzt der Datensatz drin. Und wie gesagt, ich hab bisher noch keinerlei Probleme gehabt.
Ich glaube, wenn man eine richtig große skalierbare Anwendung machen will oder sowas, dann hätte man jetzt würde man natürlich von Anfang an anders dran gehen. Wenn man hingegen pragmatisch sagt, ich möchte für meinen Verein eine höhere Ausfallsicherheit, wenn ich jetzt einfach nur 0815 das mit einem WordPress-Formular gefrickelt hätte, ist das doch ein vollkommen valider, pragmatischer Ansatz.
Genau. Also mir ging es ja auch so ein bisschen darum, Datenbankcluster, das klingt ja auch immer so ein bisschen hochtrabend, ist es bestimmt auch. Da gibt es ganz viele Sachen, die man beachten muss. Aber mir ging es auch so ein bisschen darum, so, ich sag mal, die Berührungsängste zu verlieren. Ich habe da rumgebastelt und ich kann einfach nur sagen, probiert's aus, was soll denn schieflaufen? Ja? Also das macht mir auch Spaß und von daher, wie gesagt, das ist wahrscheinlich, die ganze Anwendung ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber ich denke mir halt immer, warum nicht? Und ich benutze zum Beispiel auch Ansible gerne. Und ich war vorhin in einem Ansible-Vortrag, der war fachlich super. Aber ich habe dann am Ende gedacht, na gut, aber jetzt brauche ich ja Ansible, um Ansible wieder zu überwachen. Und so, das ist so ein bisschen, wo ich halt denke, wir sollten auch irgendwie so bei unseren Schuster bleibt bei deinen Leisten, also es nicht so übertreiben und nicht so, ich sag mal, den Spaß am Basteln verlieren. Ja, einfach mal ein bisschen basteln, kann auch was schiefgehen. Das ist mir so wichtig. Deswegen habe ich dann auch gesagt, ich präsentiere das mal und stelle das mal vor. Es ist ein bisschen Bastelei, ja. So, jetzt habe ich das Cluster aufgebaut. Das ist jetzt durchgegangen, das ist mit Ansible gelaufen. Und dann habe ich mir auch Playbooks gebastelt. Und wenn ich das über Ansible mache, hat das halt den Vorteil, ich muss nicht auf jeden Node draufgehen, um zu gucken, laufen die. Und so habe ich mir das über Ansible ein Playbook gebastelt und sehe dann hier, welche Docker-Container da drauf laufen. Und unten sehe ich dann, wie groß ist das Cluster. Die Clustergröße sind 3 Stück. Und so kann ich das ganz gut überprüfen. Und dann gibt es dann auch zum Beispiel den Befehl, können wir dann auch nochmal machen. Habt ihr dazu noch Fragen, dass ich irgendwas zeigen soll? Und dann kann ich zum Beispiel auch, wenn ich das ganze Cluster jetzt runterfahren will, kann ich auch sagen. Das dauert einen Moment und dann fährt er das ganze Cluster runter. Und wenn ich jetzt auf den Status gehe. Seht ihr, es ist kein Docker-Container mehr da und das Cluster ist tot. Und so kann ich halt über Ansible wirklich ganz gut die Sachen überwachen. Und was das Schöne ist, dadurch, dass ich das über Ansible mache, ist das Ganze reproduzierbar. Und bis jetzt hat es 100-mal geklappt, dass das Cluster auch gleich wieder oben war. Ich hoffe auch, dass es so bleibt. Ja, ja, und so läuft also bei uns immer, wenn ich es brauche, die Anwendung. Was ich jetzt als nächstes noch vorhabe, um auch, ich sag mal, die Sicherheit zu erhöhen, ist gucken, dass ich das Ganze mit Rootless Podman mache. Und was noch als nächstes ist, wo ich noch den Fehler drin habe, der HA-Proxy, der kommt natürlich nur einmal vor. Also im Prinzip habe ich die Datenbank ausgetauscht gegen den nächsten Single Point of Failure, gegen den HA-Cluster. Natürlich, jetzt kann man sagen, dass gegen den HA-Proxy. Natürlich hat der viel weniger Last zu tragen, ist auch nicht so komplex. Die Wahrscheinlichkeit, dass der ausfällt, ist geringer, aber sie ist da. Das heißt, wenn der ausfällt, dann steht das ganze Cluster, also steht das Cluster nicht, aber die Anwendung läuft nicht mehr. Das ist das Nächste, was ich machen will, das Ganze dann über Keep Alive machen, dass ich wirklich zwei HA-Proxys habe. Einer ist der Master mit einer schwimmenden IP-Adresse. Sobald dann der andere nicht mehr da ist, dass der andere dann übernimmt, um auch das wirklich auf HA zu bringen. Das ist so das, was ich als Nächstes machen will. Also wirklich sagen, das Ganze rootless machen mit Podman, dass es halt nicht mehr da drin läuft. Das ist das Nächste. Zur Sicherheit, dann habe ich mir ja auch noch ganz wichtig, ich habe ja vorhin, das habt ihr gesehen, in der Docker Compose-Datei das Passwort im Klartext hingeschrieben, mein sicheres Passwort. Das ist eigentlich ein No-Go. Also entweder gewöhnt ihr euch an, ich habe es nicht gemacht, ich mache es nicht, weiß nicht, ob ich mir das nochmal angebe, direkt mit Docker Secrets zu arbeiten, weil das ist schon blöd, wenn das Passwort von der Datenbank wirklich im Klartext auf dem Webserver steht. Also das ist einfach ein Hinweis, wo ich sage, schaut, dass ihr das anders macht. Okay. Das Netzwerk absichern, das hat der Kollege schon gesagt, ganz klar über SSL. Das muss ich ganz ehrlich gesagt zugeben, wie ich die Datenbanken untereinander, wie ich den Verkehr verschlüssel, kann ich jetzt direkt nicht sagen. Ich gucke halt nur, dass man nicht draufkommt. Was auch wichtig ist, in dem Proxy sicherstellen, dass die Datenbanken nicht direkt angesprochen werden können. Also, dass das geht, sondern dass ich wirklich nur gewisse Points auf dem Webserver habe, wo man drauf zugreifen kann. Also die Webanwendung, also Port 443 beziehungsweise 80 umleiten auf 443 und dass nur die Container untereinander auf den Ports, also nicht untereinander, ja, dass die Container drauf zukommen, also das absichern. Das ist das, was ich euch mitgeben kann, um das Angriffsszenario möglichst klein zu halten. Die Infrastruktur absichern, ich denke, das ist eine Selbstverständlichkeit. Verschlüsselung und Monitoring, ja, das mit dem Monitoren kann ich euch noch mal sagen, lege ich euch ans Herz, wenn ihr das Galera-Cluster wirklich so betreiben wollt, dass es auch als Cluster funktioniert, guckt und reagiert, wenn ein Knoten ausfällt. Das ist das, ja, das war meine Bastelbude, die ich euch vorgestellt habe. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, der Kollege da oben hat die 10 Minuten schon angezeigt, stehe ich gerne zur Verfügung. Ansonsten bedanke ich mich, für, dass ihr mir zugehört habt.
Noch Fragen?
Ich erinnere mich, dass zumindest historisch...
Näher ran, bitte.
Ich erinnere mich, dass das Galera mal proprietär oder kommerziell war. Ist das noch so? Ist das freie Software?
Also, ich benutze es als freie Software. Meiner Wissens nach. Mit MariaDB ist es frei. Nur MySQL, das kann sein, dass es mit MySQL nicht mehr frei ist. Aber mit MariaDB, habe ich auch extra geguckt, ist mir nichts bekannt, dass das irgendwie lizenzpflichtig oder irgendwas ist.
Da gab es
Okay. Ja, also ich hätte da auch die Ergänzung zu MariaDB mit Galera Cluster ist prinzipiell Open Source, nur ab einer gewissen Größe wird es irgendwann kommerziell. Kann aber auch sein, je nachdem welchen Proxy man verwendet, da gibt es ja noch den Maxscale, wo offiziell unterstützt wird bzw. empfohlen wird, dass es da irgendwo dann die Lizenzbedingungen kommen. Bei 3-Node Cluster, das weiß ich, die sind auf jeden Fall Open Source und ab 5 irgendwo gibt es dann Konstellationen, wo es anfängt, kostenpflichtig zu werden.
Okay, also dann, ja, danke für den, also wusste ich so nicht, bin ich ehrlich.
Weitere Fragen? Dann nochmal vielen Dank, Thorsten.
Gerne.